ganz herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Folge 109 unseres Marktkompakt-Podcasts von Donner und Reuschel. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt bei der Bank und wie immer haben wir auch bei dieser Folge unseres Podcasts eine These, über die wir sprechen wollen. Die These lautet: Die Wirkung von künstlicher Intelligenz wird massiv unterschätzt. Also künstliche Intelligenz ist das Thema und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung rund um die Iran-Eskalation gibt es auch in diesem Kontext mit dem Hinweis auf künstliche Intelligenz einiges zu besprechen und das wollen wir tun. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute als Gast begrüßen darf Herrn Dr. Michael Geke. Er ist Gründer und CEO des Asset Managers Quantmate GmbH. Er ist promovierter Mathematiker an der ETH Zürich. Er war Partner bei KPMG, hat zwei eigene Unternehmen gegründet bereits, war Unternehmensberater und ist vom Ursprung her Diplom-Chemiker. Michael, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Das ist ganz lieb, Carsten. Muss ich allerdings eine Sache korrigieren, bevor mich irgendwelche Leute anrufen. Wir sind kein Asset Manager. Das ist wichtig. Wir sind ein Entwickler von KI-Modellen und KI-basierten Investmentstrategien. Und unsere Kunden sind die Asset Manager, denen wir die Handelssignale und Systeme zur Verfügung stellen. Deswegen nur, dass wir hier nichts in die Welt setzen, was irgendwo falsch dann aufschlägt. Wir sind kein Asset Manager selber.
Alles klar.
Weil alles, was wir machen, ist, wir liefern Handelssignale bis an die Haustüre von allen Family Offices und Asset Managern, die sehr gerne unsere Systeme nutzen wollen.
Sehr schön, klasse. Vielen Dank für diese Richtigstellung. Und damit hast du schon die erste Frage, die ich gar nicht mehr stellen musste, beantwortet.
Aber lass mich doch mal auf die Ursprungsfrage da eingehen. Du hast netterweise gesagt, wie kommt so ein Chemiker und so weiter und so fort und ETH Zürich auf diese Themen. Also genau. Ich finde es gar nicht so ungewöhnlich, ehrlich gesagt, sich mit dem Thema KI und systematisches Investieren und Thema Algorithmen im Einsatz von der Berechnung von Zukunftsprognosen über Kursentwicklungen auf Basis meines Hintergrunds einzusetzen. Ich habe zwar mal Chemie studiert. Chemie war mein Top-Thema. Aber der Grund, weshalb ich Chemie studiert habe, ist eigentlich, weil ich Biologie machen wollte. Und ich wollte eigentlich Genetik machen und dann hat mein Lehrer damals gesagt, wenn du Genetik machen willst und wenn du die Gene mutieren möchtest, das fand ich halt total spannend, Mitte der 80er Jahre, habe ich dann entschieden, dann macht es Sinn, Chemie zu verstehen. Und je mehr ich Chemie gemacht habe, habe ich Mathematik lieben gelernt, weil das Labor war dann noch nicht meine Stärke, aber das Simulieren von Molekülen fand ich viel, viel spannender. Und dann musste ich dann viel Monte-Carlo-Simulation machen und das ganze Thema. Und bin dann in die Mathematik gewechselt und habe dann an der ETH in Zürich im Bereich Monte-Carlo-Simulation, ein großes Thema Moleküldynamik und Monte-Carlo-Simulation, promoviert.
Ja, perfekt. Also der Hintergrund.
So kommt man da natürlich dann rein, ne?
Genau, vom Mathematiker zum Asset Management, das passt. Eine Nachfrage, das Thema Genmanipulation hattest du, glaube ich, eben gesagt. Jetzt privat oder hast du es noch auf der Agenda oder ist das?
Naja, also momentan, ich habe zwar schon viele Ventures gegründet und Firmen aufgebaut, aber irgendwie das Thema der Mutation von Genen in irgendwelchen Drosophilas, das habe ich bisher noch nicht hingekriegt. Aber ich finde es nach wie vor spannend, sich mit dem Thema Gentechnik zu beschäftigen.
Okay, ich glaube, das
ist auch wieder ein Thema, welches seit Corona natürlich und auch mit KI aktueller denn je ist, weil auch die Frage von Longevity und die Frage von Krebs und so weiter und so fort wird natürlich und Krebsheilung ist natürlich im Rahmen der ganzen KI-Forschung mittlerweile, sage ich jetzt mal, Top-Thema und man geht ja auch da schon davon aus, dass man in mehreren Jahren fast alle Krebsarten heilen kann. Was ich ehrlich gesagt da habe ich keine Insights, aber zumindest gehen viele davon aus.
Ja, okay. Das ist Thema für einen separaten Podcast vielleicht nochmal. Wir kümmern uns heute um die Gene der KI, wenn wir so wollen. Ja, du hast uns ja schon erzählt, was ihr macht bei Quantmate und in dem Kontext wollte ich nachträglich nochmal ganz herzlich gratulieren, nämlich zum Future Fund Stars Award 2025, den ihr im letzten Jahr gewonnen hattet.
Ja, ja.
Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung für innovative Fondsideen mit Potenzial, so heißt es. Was hat in dem Kontext die Jury überzeugt und wie ist euer Konzept seitdem gelaufen? Bring uns gern mal so ein bisschen rein in eure Konzeption, also was ihr da dann den Asset Managern zur Verfügung stellt, an Signalen zum Beispiel und wie das funktioniert.
Also unsere Kernstärke mit den KI-Modellen ist es, Prognosemodelle für Kursentwicklungen von Financial Assets, also von Aktien, von Anleihen, von Commodities, von Bitcoin, von Krypto, von Valutas, Forex, von all diesen entsprechenden gehandelten Werten, Forecasting-Modelle zu entwickeln, die es möglich machen, Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen zu treffen. Das heißt, unsere Zielsetzung ist, in allem, was wir tun, low-beta unterwegs zu sein. Wir handeln auf sehr kurze Zeitabschnitte. Im Aktienbereich beispielsweise handeln wir sehr häufig, das ist ein bisschen auch unser Flagship, dass wir vor allem besonders stark sind im Bereich des Handels von US-Aktien, Mega Large Caps. Die handeln wir typischerweise in einem Zeithorizont von 5 bis 10 Tagen. Und wenn man in solchen kurzen Zeithorizonten mit einer sehr hohen Handelsfrequenz handelt, Handelsfrequenz heißt dann im Prinzip vielleicht 500 bis 700 Trades im Jahr und auf ein Universum von 170 Aktien, dann hat man eigentlich eine sehr, sehr kleine Haltedauer und versucht, die Abwärtsphasen einer Aktie auszublenden und immer nur investiert zu sein, wenn die Aktie tatsächlich auch eine gute Richtung auf der Oberseite anzeigt. Wir sind häufig im Long-Only-Bereich und somit lassen wir die Abwärtsphasen häufig aus bei fast jeder Aktie im Universum und gehen sehr schnell auf Tagesbasis in die Aktie rein und sagen, hier kriegen wir ein Potenzial von 5% und das nehmen wir ganz gerne mit. Die KI ist in der Lage, und das ist jetzt mal so sehr allgemein gesagt, da steckt wirklich eine gewaltige Maschine dahinter. Und die Maschine haben wir ja schon seit 2018 am Markt, lang bevor ChatGPT und Claude oder Anthropic das große Thema waren, haben wir mit Machine Learning und Reinforced Learning Systemen es geschafft, auf die historischen Daten einer Aktie in Muster zu analysieren und aus diesen Mustern über Machine Learning, Forecasting-Modelle mit Wahrscheinlichkeiten zu generieren. Mhm. Und was haben wir genutzt? Wir setzen dieses System, wie kommen wir dann überhaupt zum Future Fund Star? Ganz einfach, diese Systeme, die wir hier einsetzen, das sind mittlerweile über 100 Modelle, die wir zur Verfügung haben, die nutzen wir für Family Offices und High Net Worth Individuals seit 2021 auf Managed Accounts. Das heißt, Vermögensverwalter nutzen unsere Modelle, um damit dann die Depots ihrer Kunden zu managen. Wir stellen diese Informationen den Anlegern, den Vermögensverwaltern zur Verfügung. Und es hat sich gezeigt beispielsweise, dass wir 2022 mit diesen Modellen, mit diesen etwas höherfrequenten Modellen, die sehr schnell reagieren, nur einen maximalen Drawdown von 3,4% hatten. Und wir sind Ende des Jahres mit einer positiven Performance von 11% 2022 rausgekommen. Wir haben 2021 gestartet. Und das zeigt, dass wir nicht korreliert oder kaum korreliert zum Aktienmarkt unterwegs sind. Wir können mit solchen KI-Modellen ein Beta fahren zum S&P 500 von 0,1. Liefern trotzdem die gleiche Rendite. Das heißt, wir kommen trotzdem in das Renditefenster mit diesen Modellen zwischen 8% und 10% pro Jahr. Wenn ich auf die Art und Weise auch den Drawdown reduzieren kann, der Drawdown, der typischerweise in der Größenordnung von 5% liegt, bei unseren sehr defensiven Modellen, dann war das, glaube ich, der Grund für die Jury zu sagen, wow, da kommt jemand um die Ecke mit einem Long-Only-Equity-Ansatz, der sehr dynamisch ist. Also wir haben eine Investitionsquote zwischen 0% und 100%. Also das erlauben wir uns auch. Also gerade in stärkeren Abwärtsphasen gehen die Algorithmen auf Basis von Tagesentscheidungen eben auch in Cash. Und dann sind wir nicht investiert und wir handeln eben nur dann, wenn es wirklich einen attraktiven Setup gibt. Und die KI ermöglicht uns, hier chirurgischer am Markt unterwegs zu sein, als ein Rebalancing-Ansatz auf Wochenbasis oder auf Monatsbasis. Die KI erlaubt es uns, in Aktien zu investieren, in Einzelaktien, sogar in einer eher konzentrierteren Form. Also wenn man sich mal überlegt, dass unsere Investitionsquote pro Position, die liegt in der Größenordnung zwischen teilweise 5% pro 5 bis manchmal auch 7%. Das kann durchaus mal passieren, ne?
Du hast eben schon angesprochen, die Situation, wenn es also ungemütlich wird an den Märkten, dann seid ihr auch zu 100% in Cash. Ja. So ähnlich ist die Situation auch jetzt. Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wie das Modell, wie ihr reagiert habt auf die Iran-Eskalation, die wir seit rund einer Woche sehen? Also wir können vielleicht am Rande nochmal sagen, wir nehmen auf am 9.3. Montag um die Mittagszeit, weil wir dynamische Zeiten haben. Wie hat das System jetzt in dieser Zeit funktioniert?
Also unsere gerade die Dynamik, wir sind schon relativ, wir sind seit in einer längeren Zeit sind wir deutlich geringer investiert. Unsere Forecasting-Modelle für die Kursentwicklung des Gesamtmarktes, was wir auch setzen als Overlay in unseren Modellen verwenden, um eine Gesamtprognose, das ist ein mehrstufiges Prognosemodell, wo wir auch Marktentwicklung und andere Faktoren hier mit reinbringen, geben uns zum jetzigen Zeitpunkt auch schon im Februar Hinweise, dass wir mit einem sehr, sehr starken Rückgang über die nächsten 1, 3 und 6 Monate im Markt zu rechnen haben. Also wir sprechen hier von bei uns, dem amerikanischen Markt, dabei analysieren wir den S&P 500 als Proxy und den MSCI World als Proxy, um eine Orientierung zu bekommen. Die Setbacks, die wir hieraus kalkulieren, sind in der Größenordnung von ungefähr 10-15% in diesem Zeitraum. Und vor dem Hintergrund dieses Overlays haben wir auch eine sehr defensive Haltung in dem QuantMate AI Quantfonds, den wir im Mai letzten Jahres emittiert haben. Wir haben dort schon eine deutlich höhere Cashquote. Und zum jetzigen Zeitpunkt sind wir zu 100% im Cash, was wir sein dürfen, weil dieser Fonds ist ein Mischfonds und deswegen haben wir momentan gar keine. Wir haben keine Position.
Ja, okay. Wenn wir über relativ viele Trades sprechen, die ihr macht, auf Basis dieser Systematik, bedeutet das ja sicherlich auch, dass ihr natürlich keine hundertprozentige Trefferquote habt, sondern einige Trades auch falsch laufen. Ja. Wie ist da das Verhältnis voneinander? Oder wie wird sichergestellt, dass die richtigen Entscheidungen überwiegen, natürlich?
Ja, wir versuchen, die Investitionsentscheidung in eine Aktie ja rein wahrscheinlichkeitsbasiert zu machen. Und wenn die Wahrscheinlichkeit für eine positive Entwicklung über die nächsten 10 Tage, ohne da in die Details reinzugehen, in der Größenordnung zwischen 70-80% liegt, je nachdem, welchen Algorithmus und welche Kalibrierung wir nutzen, dann steigen wir in die Position ein. Das bedeutet natürlich nicht, dass das auch so eintreten muss. Wir rechnen Wahrscheinlichkeiten. Und um uns nach unten hin abzusichern, in jeder Position, haben wir ein Stop-Management, welches sehr eng drauf liegt auf jeder Position. Da sprechen wir von Größenordnungen von 5% auf jeder Position, die uns nach unten hin mit einem Stop-Exit-Management abstufen. Also wir haben ein Risikomanagement auf jeder Position und zwar ein sehr enges Risikomanagement. Und wenn du fragst, wie wirkt das? Also das Zweite ist natürlich die Positionsgröße in Bezug auf das Risikomanagement. Dann das zügige Exit-Management, damit wir die Swings mitnehmen, aber nicht wieder in einem Bounce plötzlich wieder zurückfallen. Das ist das größte Risiko sogenannter Dead Cat Bounces, die dann nochmal deutlich stärkere Setbacks mitbringen. Da wollen wir eigentlich schon wieder aus der Position draußen sein. Und mal so eine Zahl, wenn man unsere defensivere Modelle verwenden, die wir auch aktuell im Fonds verwenden, eher die defensiveren Handelsmodelle mit einem sehr geringen Beta und einem sehr geringen Drawdown-Management, da haben wir eine Stoppquote, die liegt bei 16%. Das heißt, 16% unserer Trades werden auf dann auch nach Eintritt über die Laufzeit dann über den Stopp exekutiert.
Ja, okay. Das hört sich spannend an.
Im defensiven Modell relativ gut voran.
Okay, lass uns noch mal etwas sprechen über die Wirkung von KI im Asset Management und auf die Märkte allgemein. Zwei Fragen habe ich im Kopf. Zunächst mal die eine, ganz kurz formuliert, ergänzt KI den menschlichen Portfolio-Manager oder ersetzt KI den menschlichen Portfolio-Manager, die Portfolio-Managerin perspektivisch?
Boah, das ist eine unglaublich provokante Frage. Da hast du mich aber jetzt ganz schön, da nimmst du mir jetzt ganz schön... Also ich bin der festen Überzeugung, dass KI den Asset Manager ergänzt. Ja? Auch wenn KI eine Möglichkeit hat, auch einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht komplett Themen zu übernehmen, ist meine feste These und so ist auch unsere Haltung bei Quantmate. Wir sind einer, der wir wollen den Asset Manager ergänzen und die Kombination aus KI-basierte Analyse, Forecasting-Modellen und eine komplette Entscheidungsfindungstour dem Asset Manager zur Verfügung geben, um dann einfach mehr, um auf Basis von einer weit über 1 Million Datenpunkten, die wir täglich analysieren auf verschiedensten Aktien, vielleicht noch schneller, gezielter und systematischer, emotionsloser Entscheidungen zu treffen. Und KI ist hier und die Modelle, die wir nutzen, ist hier ein zusätzlicher Hinweisgeber für das Total Asset Management, was dann auch von einem Asset Manager dann auch für die Portfolios der Kunden oder auch von Fonds eingesetzt wird. Momentan sehe ich uns so. Andere haben vielleicht auch eine andere Meinung und sagen, das ist ein komplett disruptives Element und KI wird den Asset Manager komplett ersetzen. Ich bin da, das ist eigentlich nicht mein Wunsch, muss ich sagen. So weit gehe ich da.
Das ist ja auch nicht euer Geschäftsansatz. Euer Geschäftsansatz ist ja, Asset Manager zu unterstützen, wie ihr gerade erklärt habt. Ne?
Natürlich, also das ist und man muss es auch mal so sehen. Ich glaube, das ist gut. Wir haben beim Investieren haben wir einen multidimensionalen Ansatz und die KI wird immer besser, die Modelle werden immer besser. Und es reicht übrigens nicht nur, das Wort KI hier mitzunehmen und sagen, mit KI wird im Asset Management alles besser. Mhm. KI ist eine, bei allen Vorträgen, die ich mache überall, wo ich auftrete, werde ich gefragt, ja, was machen Ihre KI-Modelle denn eigentlich und so weiter und so weiter. KI ist eine Methodik, das ist eine Chance, um Daten und Informationen in einer besonders modernen Art und Weise auszuwerten, wie es in der Vergangenheit noch nicht der Fall war. Mhm. Aber die Kunst besteht in der Mathematik dahinter auch der Handelssysteme, um überhaupt Aussagen zu treffen, was sollen wir denn jetzt eigentlich kaufen? Also was jetzt nicht funktioniert, ist reinzugehen und das finde ich auch teilweise ziemlich verwerflich, was da auch von Leuten kommuniziert wird im Internet. Ich gehe mal kurz in ChatGPT und mache mir mal kurz irgendwie eine Analyse, welche Aktie soll ich kaufen oder verkaufen. Das hat keine Hand und Fuß, das hat keine Logik, das hat keine Struktur, das ist kein Risikomanagement, das hat keine vernünftigen Backtest. Da weiß man ja überhaupt nicht, auf was man sich da einlässt. Ja. Und diese Gefahr, da muss immer noch die Mathematik, die Struktur, die Logik, die Systematik im Handelsansatz und den kann man KI-basiert unterstützen. Deswegen spreche ich auch häufig gern eher bei uns von KI-unterstützten Quantmodellen. Das trifft unsere Aussage deutlich mehr.
Okay, das ist ein guter Hinweis. Damit würde ich gerne die Ebene nochmal eine Stufe höher einordnen und so allgemein über das Thema KI nochmal sprechen oder über den Begriff KI. Du hast es eben schon mal angesprochen. Das gilt es natürlich zu differenzieren. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Wie erklärst du nicht Fachleuten, worum es sich handelt? Das hast du im Ansatz eben schon gemacht. Und gibt's, ich sag mal, Differenzierung, Systematisierung, die einem helfen, ein besseres Verständnis zu bekommen über die verschiedenen Kategorisierungen von KI?
Na, ich denke, die landläufige Meinung für viele, leider Gottes, ist momentan KI gleich ChatGPT irgendwie. Das wird breit so genutzt. Jetzt, wenn man sich mit dem Thema so wie ich das mache, seit über 5 Jahren, 7 Jahren mit dem Thema jetzt beschäftige, dann muss man das differenzieren und sagen, klar, wir haben die Large Language Models und die haben einen bestimmten generativen Charakter. Das ist das, auf was man hingeht und sagt, das sind generative KI-Modelle. Wir sind momentan viel stärker auf den, sage ich jetzt mal, prädiktiven KI-Modellen unterwegs, das nennt man Machine Learning, was auch die Basis ist für andere LLMs beispielsweise. Und wenn man in unserem Bereich, also wenn wir über wirklich KI und Finanzen sprechen, dann ist das Thema Machine Learning einen wesentlich größeren Impact. Was natürlich die generativen Modelle angeht, muss man sagen, in den letzten vor allem 12 Monaten, würde ich sagen, haben wir hier auch beim Einsatz von generativen Modellen einen echt großen Fortschritt erzielt. Wenn es um die Verwendung von alternativen Daten und den Einbezug von zum Beispiel Informationen für Dashboarding oder sonst irgendwas, also für Cockpits, die für den Asset Manager relevant sind, um aus verschiedensten Datenquellen Informationen zusammenzutragen, die eher unstrukturiert sind und die dann vielleicht auch eher mal in strukturierte Form gepackt werden müssen. Da sind die generativen Modelle natürlich schon sehr, sehr gut.
Und jede KI braucht einen riesengroßen Datenschatz. Und was ich immer so ein bisschen im Kopf habe, Michael, die Frage ist ja mal, wie steht Deutschland da in diesem Punkt KI? Und jetzt wissen wir alle, die großen Hyperscaler, die werden in den USA diskutiert. Das war in den letzten Monaten der Fall. Die ganz große Frage war Blase oder wird da der finanzstärkste Wettbewerber selektiert? Was passiert da eigentlich? Man liefert sich ein Wettrennen mit riesengroßen Milliardeninvestitionen. Hast du einen Blick darauf, wo wird der Wettlauf enden? Die erste Frage und die zweite auf Deutschland, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber erstmal auf die Hyperscaler.
Ja, naja, also in der momentanen Marktphase, wenn in der die KI momentan steckt und die Hyperscaler, das sind teilweise Zahlen und Investitionsgrößen, die durch die Gegend gewirbelt werden. Da sieht man mal, mit welcher Geschwindigkeit die Top-Konzerne, die in dem Markt führend sein wollen, was für ein Wettrennen sich hier eigentlich liefern. Und das machen die jetzt nicht aus Spaß und aus Dollerei und weil sie da irgendwie zu viel Geld haben, sondern die haben eine ganz klare Vision dahinter und die sehen diese Transformation, die KI weltweit erzeugt. Und nicht nur im Bereich jetzt von ChatGPT, das ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Schauen wir mal den ganzen Robotikbereich, den ganzen Industrialisierungsbereich, Industrie 5.0 da haben wir ja eine ganz andere Entwicklung. Wenn wir mal schauen, was in China an Robotik mittlerweile möglich ist, da wird es einem ja, das ist ja Wahnsinn. Da werden ja Visionen der letzten Jahre, die in Science Fiction unterwegs waren, die werden hier Realität. Ne? So, ja. Das braucht gewaltige Rechenzentren. Das heißt, wir sind momentan meiner Ansicht nach in einer Infrastrukturphase, so wie das eigentlich bei fast allen großen technologischen Transformationen der Fall war. Schauen wir mal zurück, also als die in die 90er Jahre, 80er, 90er Jahre, wo gewaltig investiert worden ist in Netzwerke. Ja, darum haben wir tolle Netzwerke. Da musste in Netzwerke und Infrastruktur für Internet investiert werden. Das ist der Grund, weshalb wir heute eine völlig sorgenfreie Internet-Infrastruktur haben. Ich meine, solche Netzwerkknoten weltweit, das Internet muss ja alles mal aufgebaut werden, damit das passiert, was wir heute im Internet alles machen können. Und diese Infrastrukturinvestition war notwendig. Und genau die gleiche Situation haben wir jetzt auch. Die Infrastrukturinvestitionen auf der Ebene der künstlichen Intelligenz und das Enablement der künstlichen Intelligenz in alle Geschäftsbereiche, in denen wir unterwegs sind. Ob Forschung, Produktion, Supply Chain Management, Analytics, Finance, egal wo. Da werden wir nicht draus, das ist noch lange nicht am Ende. Lang nicht.
Ja, ich glaube, das kann man unterstreichen. Transformation wird massive Veränderungen mit sich bringen. Und das gab es in der Vergangenheit auch. Das sehe ich ganz genauso. Das waren halt andere Technologien, die am Ende aber dazu geführt haben, dass wir neue Werkzeuge hatten. Und ich sehe das immer so aus volkswirtschaftlicher Sicht, mit gleichem Input mehr Output generieren können oder eben weniger Arbeit brauchen, um den gleichen Input zu generieren. Wenn wir auf die Wirkung von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft allgemein mal schauen oder bei Unternehmen, bei Menschen und am Arbeitsmarkt, da muss man sicherlich sagen, es wird ganz, ganz viele Gewinner geben, aber es wird auch Verlierer geben. Das ist ganz normal in Transformationsphasen. Und das, was gerade jetzt in den letzten Wochen an der Börse diskutiert wurde, war ja die Frage, welchen Unternehmen gelingt es eigentlich wirklich, nennenswert Produktivitätssteigerungen umzusetzen durch den Einsatz von KI, Robotik oder anderen Technologien, du hast sie eben angesprochen, und dadurch Gewinnperspektiven zu verbessern, und welche Bereiche werden möglicherweise auch disruptiert, in dem Sinne, dass KI, also bestehende Geschäftsmodelle, obsolet macht. An der Börse hat das Thema Softwareaktien unter diesem Kontext ganz groß gelitten in den letzten Monaten. Wie siehst du diese Unterscheidung Produktivitätssteigerung versus Disruption? Läuft es hinaus? Kann man das eigentlich pauschal beantworten?
Ja, eine gute Frage, aber ich denke, also Produktivitätssteigerung ist glaube ich, der Schlüssel, ist das Schlüsselthema. Produktivitätssteigerung, eigentlich steht das über allem, weil selbst die Disruption eigentlich am Ende des Tages auch eine Produktivitätssteigerung da ist, weil wenn etwas überhaupt nicht mehr gebraucht wird, dann habe ich auf der anderen Seite für mich irgendwo es geschafft, vielleicht eine Technologie, eine Produktivität selber gesteigert, ohne dass ich dann irgendwo einen Service noch in Anspruch nehmen kann. Die Produktivitätssteigerung ist für mich das zentrale Thema. Der Arbeitsmarkt leidet heute schon unter diesem Thema, vor allem auf dem Gebiet der Softwareentwicklung. Ich bin hochgradig gespannt, ehrlich gesagt, wie der indische Markt der Softwareentwickler sich entwickelt. Also das muss man sich mal vor Augen haben. Indien hat eine gewaltige Infrastruktur auf der Softwareseite, Entwickler mit Skills aufgebaut, und jetzt haben wir KI und brauchen die alle gar nicht mehr eigentlich. Ne? Die Menge an, wenn man mal in die Unternehmen reinhört, das tue ich sehr gerne und spreche mit IT-Chefs und auch anderen, dann sagen die, naja, also meine komplette Taskforce, die ich da habe, um irgendwelche Anwendungen zu bauen in meinem Unternehmen, brauche ich nicht mehr. Dann mache ich mit 2 Full-Stack-Developer und ein bisschen KI. Und in kürzerer Zeit, in besserer Zeit, in besserer Qualität. Und das ist für mich ein substanzieller Produktivitätssteigerungsfaktor. Ja? Und nicht nur auf der Kostenseite, sondern auf der Time-to-Market-Seite. Man muss mal überlegen, mit welcher Geschwindigkeit wir heute in der Lage sind, neue technologische Lösungen KI-seitig oder auch Robotik oder sonst irgendwas an den Markt zu bringen. Das ist eine gewaltige Time-to-Market-Explosion. Und die Geschwindigkeit, mit der auch wir täglich Updates kriegen von unseren LLM, großen LLM-Spielern, wenn man überlegt, wie schnell die in der Lage sind, Anthropic oder ChatGPT und andere oder Mistral hier entsprechende Updates zu fahren, ihre KI produktiver zu gestalten, mehr Reasoning, noch mehr längere Memories und so weiter und so fort, das ist natürlich gewaltig. Disruption auf jeden Fall, weil die Geschäftsmodelle, die wirklich durch KI ersetzt werden können, die werden durch KI ersetzt. Da bin ich absolut überzeugt. Wenn diese Firmen sich nicht irgendwie etwas überlegen, und zwar mehr überlegen, als nur AI draufzuschreiben jetzt, vorher haben sie kein AI draufgehauen, jetzt machen sie es KI-basiert, steckt aber jetzt vielleicht nicht mehr so viel Nutzen steckt in der KI gar nicht drin, ja, dann ist das, dann sind diese Geschäftsmodelle teilweise wirklich eher rückläufig. Und ich gehe auch davon aus, dass die Kunden da ganz schnell drauf reagieren. SaaS-Modelle beispielsweise, wenn sie keine tiefe Integration haben in die Unternehmensprozesse, um sie einfach rauszuoperieren, sondern vielleicht nur als, sagen wir mal, als Toolbox oder mit einer API, einer Schnittstelle unterwegs sind, ohne große Integrationstiefe in die Unternehmen oder mit einer sehr breiten Kunden, Schatz und Kunden, Breite, die werden es möglicherweise schwieriger.
Jetzt, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, sprechen wir natürlich über amerikanische Unternehmen, wir sprechen über China. Welche Rolle siehst du für Deutschland? Jetzt haben wir natürlich keine großen Hyperscaler, auch in Europa haben wir keine großen Hyperscaler.
Ja, die Telekom probiert ja zumindest in München, sich hier als Vorzeigeprojekt hervorragend zu positionieren. Das ist ja, ich bin mutig, muss sagen. Ich bin auch wenn wir vielleicht hier in Deutschland noch nicht lang nicht diese Geschwindigkeit und die Let's do it Mentalität haben, wie es vielleicht in Amerika ist und auch nicht die, sag mal, die Connections, das Geld und die vielleicht auch politischen Rahmenbedingungen, die es notwendig machen und Infrastrukturbedingungen, um dann mal schnell ein paar Hektar Rechenzentrum überall schnell aus dem Boden zu stampfen, mache ich mir für Europa und für Deutschland nicht so viele Sorgen, weil ich überzeugt bin, dass solche Konzerne wie die Telekom, die einfach die Finanzkraft und auch die Schlagkräftigkeit haben und auch die Breite haben und auch andere, und das stimmt mich positiv, dass sie sagen, komm, wir machen da in München ein riesen Projekt raus und stellen da ein riesen Rechenzentrum. Und das brauchen wir hier in Europa, weil das ist das Backbone. Wenn wir dieses Backbone nicht haben in Europa, dann machen wir uns abhängig von ganz vielen anderen. Und andersrum, dann stellen die einfach alles hin, fertig. Ja, absolut. Und es ist nicht eine Frage, ob oder nicht, es ist die Frage nur wann. Genau. Deswegen der Tim Höttges, muss ich sagen, mutig, finde ich super, klasse. Mehr davon, bitte.
Sehr schön, das ist ein Lichtblick und ich glaube, ganz wichtig ist, wir müssen ins Gestalten kommen. Ich unterschreibe das genauso, wie du das eben gesagt hast. Wenn wir nicht mitgestalten, dann müssen wir in Anführungsstrichen das nehmen, was andere für uns gestalten, ne? Weil die künstliche Intelligenz ja so oder so auf dem Vormarsch ist.
Ja, aber das
Michael, eine Frage habe ich noch.
Ja, genau, machen wir.
Ja. Wir hatten im Vorwege gesprochen über einen Begriff, der war für mich so neu. Und da würde ich dich bitten, den noch mal ein bisschen tiefer zu legen. Es geht um Schatten-KI.
Ja, naja, ja, da hatten wir drüber gesprochen. Ich erinnere mich, gut, da kamen wir ja auch so ein bisschen auf die Frage der Disruption und der Thematik, was passiert eigentlich mit KI in den Unternehmen? Und Schatten-KI, ein Begriff, den ich auch irgendwo aufgeschnappt habe, mal in den ein oder anderen Artikeln, die man ja selber dazu liest, aber auch der Realität. Das ist natürlich etwas, was für viele Unternehmen und IT-Chefs wahrscheinlich, denen stehen die Haare zu Berge, weil jede Fachabteilung, jeder Bereich, egal wo, meint jetzt, schnell mal seine eigene kleine Software entwickeln zu können. Und ein Excel brauche ich ja nicht mehr, weil ich kann ja alles im KI, in ChatGPT jetzt auswerten lassen. Das heißt, Daten werden da hochgeladen. Vielleicht werden auch kleine Programme entwickelt, da wird irgendwo ein Datensatz, da muss irgendwo mehrere Tabellen ausgewertet werden. Schwuppdiwupps macht man sich eine kleine Software und lässt die dann diese Sachen ausarbeiten. Da gibt's Agenten, das ganze Thema Agent, Agent Workflows, das ganze Thema, das ist ein Riesenthema, das ganze Agenten-Thema, E-Mails analysieren, Texte analysieren, zusammenfassen, neu zu verpacken, automatisiert Termine zu organisieren, bis hin zu auch im Marketingbereich Postings, Blogposts, das gibt es ja überall. Da werden dann große Videos zusammengeschnitten. Ich hoffe nicht, dass unser Video und unser Podcast in 10 Schnipsel zusammengeschnitten wird von der KI und dann im Abstand von einer Woche jeweils 3 Minuten gesendet werden. Aber dafür gibt es auch KI-Lösungen, muss man fairerweise sagen. Und die sind natürlich nicht zentral gemanagt. Das sind ja unglaublich viele dezentrale Codeschnipsel auf den gesamten, wenn man so in einem größeren Konzern gehen würde, wenn man mal gucken würde, wie viel da jeder Mitarbeiter irgendwo noch so ein Codeschnipsel KI entwickelt hat. Und das ist tatsächlich für viele, die sich mit Software entwickeln, da wird ja jeder plötzlich zum Softwareentwickler. Ja, das stimmt. Und die Risiken in dem Thema der Softwareentwicklung und der Backdoors, die da vielleicht auch durch die KI selbstständig eingebaut werden, die können ja gar nicht überblicken. Wir haben ja, da werden teilweise Schnittstellen aktiviert, die so gar nicht transparent sind. Und ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwo irgendwann mal aus Gründen von so einer Schatten-KI, die in irgendeiner Abteilung gebaut worden ist, plötzlich ein großer Datenskandal vielleicht in irgendeinem Unternehmen stattfindet.
Ja, ja,
das würde mich, ehrlich gesagt, würde mich nie wundern.
Nee, das glaube ich. Mich erinnert das an diverse Excel-Anwendungen, die seitdem ich beruflich unterwegs bin, immer wieder von allen möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebaut werden. Und da ist dann irgendwann mal der Begriff in der Regulatorik der IDV gekommen. Das muss natürlich entsprechend dokumentiert werden, genau. Entsprechend systematisiert getestet werden. Aber das hat natürlich eine ganz andere Dimension, wenn hier jeder anfängt, KI zu nutzen. Das stimmt.
Michael, Es geht mit der Geschwindigkeit. Das passiert ja momentan, ne? Das ist eine amöbenhafte Entwicklung. Da kreucht und fleucht und du kriegst gar nicht mehr eingefangen. Also ja, das ist, glaube ich, eine, wenn wir über IT-Compliance und über solche Fragestellungen reden, und dann will ich jetzt nicht unbedingt IT-Chef eines Unternehmens, eines größeren Konzerns sein. Das eingefangen zu kriegen, ist eine Challenge.
Das möchte ich sowieso nicht, aber vor dem Hintergrund dieser Komplexität schon mal mehr nicht. Da hast du völlig recht.
Also mit allen IT-Verantwortlichen viel Erfolg dabei.
Genau, das ist doch fast ein gutes Schlusswort, Michael. Ich komme noch mal zu einem Fazit, nämlich zu der Frage, unterschätzen eigentlich viele Menschen die Wirkung von KI? Ich glaube, wir können feststellen, nach diesen verschiedenen Facetten, die wir hier eben gehört haben von dir, definitiv. Das ist so vielschichtig. Es wirkt in so viele verschiedenste Bereiche rein. Man muss sich dem Thema, glaube ich, konstruktiv stellen, es aktiv mitgestalten, weil kommen wird es eh. Das haben wir eben gerade rausgearbeitet. Und ich glaube, man kann, du hast das eben im Gespräch mal angedeutet, durchaus auch sehr zuversichtlich mit diesem Thema umgehen. Sicherlich gibt es gewisse Risiken, die man im Blick behalten muss. Sicherlich muss es in gewisser Weise reguliert werden. Aber vor allen Dingen darf es uns in Deutschland und Europa nicht passieren, die Chancen auf dem Weg liegen zu lassen. Das wäre jetzt mal mein Fazit, Michael.
Ein Traum-Schlusswort. Ich weiß gar nicht, was ich da noch jetzt drauf sagen darf, Carsten.
Dann belassen wir es.
Aber ein Punkt ist vielleicht doch noch diese Transformation und Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir jetzt vor uns haben, und Veränderungen, die uns in der KI-Welt bringen, die haben natürlich auf dem Finanzmarkt schon eine gewaltige, und auch auf die Fragestellung der Bewertung von Aktien und Marktentwicklung schon einen gewaltigen Einfluss. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auch an den Finanzmärkten von den Analysten und auch von der Entwicklung, deswegen wird es spannend sein, auch die zukünftigen Earnings anzugucken von den Unternehmen, auch in Bezug auf die Hyperscaler und die Investitionen, die da stattfinden. Das ist sicherlich gerechtfertigt, aber wir sehen ja auch die ein oder anderen letzten Freitag, wo einige Hyperscaler dann ein bisschen zurückscalen, ja, und von Hyperscaling in Lowscaling wechseln, dass man sich schon bewusst ist, ob das Ganze diese Tragfähigkeit dann in der Geschwindigkeit hat, wie es kommt. Deswegen, ich glaube, dass es nochmal zu größeren, deutlich größeren Veränderungen in den Portfolios führen wird. Was sehr, sehr schnell und präzise auch analysiert werden muss. Das sieht man ja sehr jetzt gut. Auch. Ne?
Absolut.
Genau, mein Punkt.
Perfekt, vielen Dank. Es ist eine große Dynamik drin. Das spricht dafür, dass wir uns zeitnah mal wieder über unterhalten und okay, wie mal wieder unterhalten über dieses Thema.
Ja,
das würde mich sehr freuen. An dieser Stelle.
Vorbei ist schon.
Ja, wir setzen das fort. Ich glaube, da wird es noch einiges zu besprechen geben. Ganz herzlichen Dank, Michael, für deinen Input.
Lieber Carsten, herzlichen Dank und schöne Grüße nach Hamburg.
Vielen Dank, schönen Gruß zurück. Und mir bleibt noch, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darauf zu verweisen, dass wir natürlich in rund 2 Wochen eine neue Auflage unseres Podcasts aufnehmen werden. Das Thema befindet sich noch in der Findung. Es wird wieder ein spannendes sein. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, auch gerade in diesen turbulenten Börsenzeiten. Behalten Sie Zuversicht und bis in ungefähr 2 Wochen, Ihr Carsten Mumm.
Und einen schönen Tag von meiner Seite aus. Michael Gegel.